Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts Lernen am unsicheren Ort. Mein Name ist Shelley Kupferberg und ich treffe mit euch zusammen in dieser vierteiligen Gesprächsreihe jede Folge einen interessanten Gast, mit dem ich über die Frage sprechen möchte, was es bedeutet, als jüdischer Mensch in Deutschland zum Beispiel zur Schule zu gehen. Das klingt womöglich nach einer sehr banalen Frage, aber Schulen sind in Deutschland, genau wie Kitas und Universitäten, mehrheitlich nicht jüdische Institutionen. Für jüdische Kinder, SchülerInnen und Studierende bedeutet dies, dass sie sich in Strukturen bewegen, in denen sie oftmals nicht mitgedacht werden, in denen Bedarfe nicht berücksichtigt werden oder ihre Berücksichtigung mühsam erstritten werden muss. Um zu verstehen, was jüdisch sein in deutschen Schulen konkret bedeutet, bedeuten kann, spreche ich in diesem Podcast mit Menschen, die ihren Blick auf Bildungsbiografien von Jüdinnen und Juden werfen und auch persönliche Erfahrungen mit einbringen, die sie heute aus professioneller Sicht einordnen und beleuchten. Allesamt arbeiten sie zu den Themen Diskriminierung, Antisemitismus und jüdisches Leben. Diese Podcast-Reihe entstand im Rahmen des Projekts ACT gegen Gewalt, ermöglicht durch die Förderung des Programms Berlin gegen Gewalt. Das Kompetenzzentrum arbeitet seit vielen Jahren zu diesem Thema als Institut für Bildung und Forschung. Im Rahmen der Arbeit des Kompetenzzentrums sind zahlreiche Publikationen, Bildungsangebote und nicht zuletzt auch eine mehrjährige Bundesländer-Studienreihe entstanden, die jüdische Perspektiven auf Antisemitismus erkunden und für ihre Bedeutung sensibilisieren. Mein Gast heute ist Dr. Sandra Anusiewicz-Bär, studierte Erziehungswissenschaftlerin und Autorin zahlreicher Publikationen zu Fragen jüdischer Pädagogik. Ich grüße dich, Sandra. Hallo.
Ja, hallo, Shelley.
Zunächst, was genau ist unter jüdischer Pädagogik zu verstehen?
Ja, das ist so eine gern gestellte Frage und die erinnert auch so ein bisschen an die Fragen, was ist eigentlich jüdische Literatur oder was ist ein jüdischer Film, ein jüdisches Buch, ein jüdisches Kunstwerk. Ich bin da immer erinnert an die Aussage eines Filmwissenschaftlers, der sagt, der schwarze Film ist ein Genre durch das, was er sagt und die Art, wie er es sagt und nicht durch den, der es sagt. Und wenn wir das übertragen auf die Frage, was ist jüdische Pädagogik oder was ist eine jüdische Schule, dann denke ich, hat es auf alle Fälle mit dem Inhalt zu tun, also dem, was gesagt wird. Wenn wir dann weitergehen und uns fragen, wer es sagt, wird es natürlich schon komplizierter. Die Frage, ist ein jüdisches Buch ein Buch, weil es von einem jüdischen Autor, einer jüdischen Autorin geschrieben wurde oder das Gleiche beim Kunstwerk, lässt sich, denke ich, eben nicht so einfach beantworten, sondern es geht tatsächlich vorrangig um den Inhalt und was mit diesem Inhalt bezweckt werden soll. Mhm. Und dann natürlich auch um die Methode, also wie etwas gesagt wird. Und da sind wir vor allen Dingen bei jüdischer Pädagogik natürlich am Dreh- und Angelpunkt, nämlich die Frage der Methode. Gibt es eigentlich jüdische Lehr- und Lernmethoden? Und ich denke, dieser ganze Bereich, also der Inhalt, das Was und das Wie, die Methode, die zusammen ergeben sozusagen das Definitionsfeld jüdische Pädagogik. Und für mich ist es besonders wichtig, sich da anzuschauen, wie können jüdische Praktiken vermittelt werden. Wir haben ja heutzutage sehr häufig diesen Schlachtruf nach der Stärkung jüdischer Identität, wenn es um das Warum jüdischer Pädagogik geht. Und ich finde, dass das sehr einengt ist oder das sehr häufig es vermissen lässt, was wir uns unter dieser Identität eigentlich vorstellen und wozu die Identität gestärkt wird. Und ich finde, wir sollten an dieser Stelle weniger davon sprechen, wie jüdisch sind wir, sondern wie sind wir jüdisch? Also was macht das eigentlich aus? Eben welche Inhalte sollen da transportiert werden? Auf welche Art und Weise? Wozu sollen die führen? Zu welchen jüdischen Praktiken? Und das ist jetzt leider keine Definition, die du nehmen kannst.
Und, es ist eben nicht einfach, es ist komplex.
Genau, das ist komplex und da muss ich wahrscheinlich noch dran feilen an dieser Definition jüdische Pädagogik.
Ich weiß gar nicht, ob du daran feilen musst, aber wir werden auf deine Forschungsfragen und Erkenntnisse und Beobachtungen noch ein wenig in diesem Podcast zu sprechen kommen. Sandra, komm einfach erstmal zu dir. Du selbst bist Jahrgang 1974, aufgewachsen in Dresden. Dein Vater war Mitglied der dortigen jüdischen Gemeinde in den 60er Jahren. Wie sah denn dein jüdisches Leben als Kind und Jugendliche in der damaligen DDR aus?
Zunächst einmal würde ich sagen, dass ich kein jüdisches Leben hatte in der ehemaligen DDR, sondern dass es doch sehr geprägt war eigentlich von all den Defiziten, die das Leben in der DDR generell ausgezeichnet haben. Und ich denke, das lässt sich ganz gut auch auf das jüdische Leben und so, wie es gelebt werden konnte, übertragen. Und das heißt ganz konkret, dass es eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat, lange Zeit, und dass es einfach nur sehr wenige, sehr begrenzte Angebote gegeben hat überhaupt. Diese Angebote, die sind von der Gemeinde gemacht worden, der Gemeinde in Dresden, und vielleicht waren wir im Gegensatz zu anderen jüdischen Gemeinden in der DDR, und es gab ja insgesamt 8, vielleicht noch in einer besseren Lage, weil der Vorsitzende der Gemeinde in Dresden gleichzeitig auch der Präsident war der jüdischen Gemeinden der DDR, also sozusagen das Äquivalent zum Zentralrat. Und deshalb hatte die Dresdner Gemeinde eine etwas größere Bedeutung, würde ich mal sagen, und konnte vielleicht auch noch ein Stück weit mehr Angebote machen.
Wie groß war die in etwa? Denn so wahnsinnig viele Juden gab es eigentlich gar nicht, die sich auch jüdisch organisiert haben in der DDR.
Absolut. Also als die Mauer gefallen ist, 1989, gab es knapp 400 eingetragene Mitglieder. In Dresden waren es ein bisschen mehr als 50, ich glaube 53 Mitglieder, 89.
Also sehr überschaubar, ne?
Sehr, sehr überschaubar, und die Zahl hatte sich eben seit der Gründung, Wiedereinrichtung der Gemeinde kontinuierlich verringert, und ein Großteil der Gemeindemitglieder war sehr betagt. Also ich würde sagen, das Durchschnittsalter lag bei 70 Jahren. Dementsprechend gab es nur sehr wenig Kinder und Jugendliche, und das führte natürlich dazu, dass es keine Angebote gab und dass auch niemand hätte diese Angebote machen können. Also es gab ja auch kein Personal, niemand, der ausgebildet gewesen wäre, jetzt tatsächlich pädagogisch strukturiert, was anzubieten. Aber man hat trotz allem versucht, mit den wenigen Mitteln minimal was auf die Beine zu stellen. Also das heißt, Gottesdienste zu organisieren zu den Feiertagen, den wichtigen großen Feiertagen oder auch den unwichtigen, so wie Chanukka. Also hat man versucht, Angebote zu machen. Man hat sich beholfen mit Laienpersonal aus dem Ausland. Also als 1965 der Rabbiner Martin Riesenburger gestorben ist, der Rabbiner in der DDR war, hat man dann Laien aus dem Ausland eingeladen, aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei damals. Und es hat dieses berühmte Ferienlager gegeben in Glowe, einmal im Sommer für 3 Wochen, was stattfand auf der Insel Rügen, mhm, und wo dann alle Kinder zusammengekommen sind aus der DDR und dort ihre Ferien zusammen verbracht haben.
Wie prägend war das für dich, ein solches Ereignis?
Also ich habe da lange drüber nachgedacht, und es ist ja doch schwierig, wirklich es zu rekonstruieren. Wie hat es mich geprägt und was ist verstärkt worden durch die verstärkte Beschäftigung mit dieser Zeit im Nachgang? Aber ich denke schon, also ich bin in der glücklichen Lage, muss ich sagen, dass ich Tagebuch geschrieben habe und in diesem Tagebuch sehr, sehr viel auch über Glowe berichte und das vor allen Dingen auch kontrastiere mit meiner Ferienlagererfahrung im Betriebsferienlager meines Vaters, die ich nur einmal gemacht habe und da nie wieder hin wollte und meine Eltern mich sogar eher abholen mussten, weil ich das so schrecklich fand. Und Glowe war was ganz anderes. Und man muss sich vorstellen, also wir waren sehr wenige Kinder. Wenn es hochkam, waren wir vielleicht 20 Jungs und Mädchen. Und das hatte wirklich so die Aura des Besonderen, weil es auch so ein Stück weit eben überhaupt nicht überpädagogisiert, ja, und auch nicht ideologisiert war, sondern wirklich ganz ohne Ideologie eigentlich ausgekommen ist, dieses Ferienlager. Das war einfach eine tolle Zeit, die ich da hatte. Aber noch mehr als dieses Ferienlager in Glowe hat mich eigentlich das Ferienlager am Balaton geprägt, was ich besucht habe im Sommer 1989.
Auch von jüdischen Organisationen initiiert?
Und zwar hatte das Joint, also das American Joint Distribution Committee, ins Leben gerufen, ein Ferienlager für junge Jüdinnen und Juden aus dem Ostblock am Balaton. Das waren nur 10 Tage und sie hatten dann eine Umfrage sozusagen gestartet in der DDR, welche Gemeinden ihren Kindern das anbieten und die Teilnahme ermöglichen möchten. Das gelang natürlich auch nach Dresden die Kunde von diesem Ferienlager und ich bin da mitgefahren und das hat mich wahnsinnig, wahnsinnig geprägt. Also auch darüber gibt es wirklich seitenlange Tagebucheintragungen und für mich war das, ich denke, auch der Beginn von vielen. Man muss sich jetzt auch vorstellen, ich war damals 15 und das fiel natürlich da auf sehr, sehr fruchtbaren Boden.
Klar, Identitätssuche, Wurzelsuche, das ist natürlich so die Zeit, wo all
genau.
das stattfindet.
Absolut, ja. Und da, also bin da mit dem hebräischen Alphabet bekannt gemacht worden, mit hebräischen Liedern. Die ganze Unterkunft war geschmückt mit Postern aus Israel, von Kibbutzim und von Elat und vom Meer. Ja, also das war, es war natürlich auch sehr, sehr zionistisch. Es gab Madrichim aus Israel, obwohl wir damals natürlich noch gar nicht wussten, was ein Madrich ist. Also dieses Wort existierte bis zum Sommer 1989
also wirklich alles importiert.
Nicht. Genau, und das, also das ist dann auch eingeflossen in meine spätere Arbeit, die Erlebnisse in diesem Ferienlager.
Mhm. Und zu dieser Arbeit würde ich auch gerne kommen. Du hast natürlich, das war alles außerschulisch, du hast ein durch und durch deutsches, nicht-jüdisches Bildungssystem durchlebt. Wie kamst du zu deinem Forschungsschwerpunkt der jüdischen Pädagogik dann später?
Ja, das ist auch eine gute Frage, aber ich denke, dass jede gute Forschung, ja, hat was mit einem selbst zu tun. Und ich habe mich sehr früh entschieden, Erziehungswissenschaften zu studieren und Judaistik und Islamwissenschaften. Und ich denke, dass die Richtung für Judaistik und Islamwissenschaften auch viel damit zu tun hatte, diese Enge der DDR hinter einem zu lassen und wirklich auch zu neuen, breiteren Ufern aufzubrechen, also Sprachen zu lernen eben. Also ich habe neben Hebräisch auch Arabisch gelernt. Ich war zu Sprachurlauben in Marokko und dann später natürlich zum Ulpan in Israel, bevor ich auch in Israel studiert habe. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, tatsächlich rauszukommen aus der DDR, auch als die Mauer dann gefallen war, eben viel weiter zu gehen als nur nach Westdeutschland. Und dann eben immer schon dieses Interesse, Institution und Individuum, wo trifft sich das und wo geht das auseinander? Wie beeinflusst das eine das andere und welche Möglichkeiten hat man auch als Individuum, sich zu entwickeln, ja, und seinen Neigungen nachzugehen und selbstständig denken zu lernen? Ich glaube, das war so ein ganz, ganz großer Anspruch und ein großes Fragezeichen. Was passiert da und was ist möglich? Und ich habe das dann studiert. Und eigentlich, ja, bin ich mir da treu geblieben. Also das ist der rote Faden, der sich seitdem durch mein ganzes berufliches Leben auch zieht. Also wo ich stelle mich ganz häufig, wenn ich auf Gruppen treffe oder so, als Berufsjüdin vor. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Mhm. Also dieses private Interesse da zu verknüpfen, auch mit diesen ganzen Fragen, die ich dann eben auch wissenschaftlich untersuchen wollte.
Ich werde diesen roten Faden mal so ein bisschen aufspannen und daran kann man das auch nochmal sehr schön sehen, auch wie breit du aufgestellt bist, wie sehr du wissenschaftlich, aber auch ganz praktisch als Berufsjüdin, in Anführungsstrichen, wie du dich gerade selbst benannt hast, durchs Leben gehst. Deine Dissertation hast du unter dem Titel Die jüdische Oberschule in Berlin, Identität und jüdische Schulbildung seit 1993 vorgelegt. Du bist aber auch Gründerin und Herausgeberin von Familienmensch, der ersten jüdischen Familienzeitschrift für den deutschsprachigen Raum. Das war dann 2007. Und du hast Erfahrungen des Jüdischseins, das hast du gerade schon erwähnt, in der DDR ja aufgearbeitet und dazu gearbeitet. Dazu 2021 erschienen ist die Publikation Jung und Jüdisch in der DDR. Welche Rolle, Sandra, würdest du sagen, spielen denn jüdische Einrichtungen und Strukturen als Sozialisationsinstanzen für junge Menschen? Ausgehend von dir konntest du das wahrscheinlich schon abstrahieren, hast eigene Erfahrungen gemacht, aber hast natürlich auch andere Felder und Menschen und Biografien beforscht. Was sagen die aus?
Also ich finde, dass jüdische Einrichtungen tatsächlich so einen Raum zur Verfügung stellen, und zwar einen mentalen und einen emotionalen Raum, sich mit dem Judentum, mit dem eigenen Jüdischsein auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn diese Räume normalerweise nicht existieren. Also du hast mich ja eben gefragt, ja, wie war das Aufwachsen jüdisch in der DDR? Und da hat es diese jüdischen Räume, abgesehen von dem Ferienlager zum Beispiel oder von den sehr seltenen Besuchen auf der Gemeinde, nicht gegeben.
Auch nicht in negativer Form, sozusagen im Schulalltag, dass darauf hingewiesen worden ist, naja, du bist ja Jüdin, erzähl doch mal oder sowas?
In der Form habe ich das nicht erlebt. Was es natürlich gegeben hat, ist dieser unterschwellige Antisemitismus oder die unterschwellige Unkenntnis von bestimmten geschichtlichen Zusammenhängen und deren Auswirkungen. Und auch dafür habe ich nochmal meine Tagebücher konsultiert, um mir darüber klar zu werden, habe ich Antisemitismus erfahren, gespürt, war das ein Thema, weil ich das jetzt so in der Erinnerung gar nicht mehr parat hatte. Und interessanterweise habe ich darüber im Tagebuch sehr oft berichtet und habe tatsächlich, also gerade dann während der Wendezeit 89, 90, diese ganzen Ängste thematisiert, die damit einhergehen, dass das politische Klima vielleicht umschlagen kann. Und auch inwieweit Antisemitismus, antisemitische Tendenzen oder zum Beispiel die Friedhofsschändungen in der DDR doch verschwiegen wurden, totgeschwiegen wurden. Und das hat es also gegeben, das war da, aber das hat ja überhaupt keinen jüdischen Raum begründet in dem Sinne. Es hat sicherlich zur Auseinandersetzung geführt und einen Denkprozess angeregt, wo befinde ich mich da? Ja, was heißt das für mich persönlich? Was heißt das für die Familie? Aber das passiert dann mit einem selbst und man hat eben nicht diesen geschützten mentalen, emotionalen Raum. Ich glaube, da ist ja der Riesenunterschied. Jüdische Institutionen, jüdische Einrichtungen, vor allen Dingen Bildungseinrichtungen, die bieten eben diesen geschützten Raum.
Sehen die darin auch tatsächlich ihren Auftrag ganz offiziell?
Ich denke doch. Also es hat ja auch immer wieder, auch medial dann natürlich kommentiert, Vorfälle gegeben, wo Schülerinnen und Schüler sehr bewusst und als Reaktion auf einen antisemitischen Angriff auf eine jüdische Schule gewechselt sind. Das ist das eine, wo man das sehr, sehr klar, ja, hat sehen können, dass sie von einem ungeschützten in einen geschützten Raum wechseln. Aber ich denke, es ist noch viel größer in dem Sinne, dass man tatsächlich auch in einem Raum ist, wo man davon ausgehen kann, dass man sich mit dem Gegenüber auseinandersetzt auf wohlwollende Art und Weise und einen gemeinsamen Boden betritt. Und das ist schon ein Unterschied und eben nicht immer nur als der andere in stark abgrenzender Form wahrgenommen wird und als was Ulkiges oder Merkwürdiges, ja, dem sich eben die Leute versuchen zu nähern, sondern dass man da fast wie so eine Art gemeinsames Ziel auch hat, was man erarbeiten möchte. Und ich habe eine schöne Anekdote, die mir da einfällt, zu diesem Raum. Und zwar in der Dissertation hat mir das ein ehemaliger Schüler der jüdischen Oberschule oder jetzt jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn erzählt, dass sie am Freitagnachmittag im Sommer hatten sie Sportunterricht, aber draußen außerhalb der Schule und waren dann noch bei einem Fußballturnier. Und das war also nebenan eben in Mitte, ja, auf einem Sportplatz. Und nach dem Fußballturnier hat sich der nicht-jüdische Sportlehrer der jüdischen Oberschule lautstark mit Shabbat Shalom verabschiedet von seiner Klasse, ja, von der Klasse der jüdischen Oberschule. Und hat damit im Prinzip diesen Raum geschaffen. Und das macht auch nochmal deutlich, dass er hängt gar nicht unbedingt jetzt mit vier Wänden zusammen und am Gebäude, sondern er hat eben diesen mentalen Raum geschaffen. Wir sind eine jüdische Bildungseinrichtung und das gehört zu uns dazu. Es ist Freitagnachmittag und wir verabschieden uns mit Shabbat Shalom, obwohl er selbst gar nicht jüdisch war und die Hälfte der Klasse wahrscheinlich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, es gibt dann einen gewissen inhaltlichen Konsens und mentalen Konsens, der eben diesen Raum etabliert, der diesen Raum schafft.
Ja. Und es zeigt auch schon ganz schön einen Teil des Konzeptes einer jüdischen Schule, weil wenn man sich fragt, was macht eine Schule eigentlich jüdisch? Zum einen sind es sicherlich die Inhalte und spezielle Religionsstunden, möglicherweise die hebräische Sprache, die auch unterrichtet wird, Bibel und jüdische Geschichte, aber eben auch genau das, diese Wahrnehmungs- und Erfahrungsräume. Du hast gerade schon gesagt, es gibt natürlich, was heißt natürlich, ich erlebe es auch leider im privaten Umfeld, das Motiv für Schülerinnen und Schüler, eine nicht-jüdische Schule zu verlassen, um eine jüdische zu besuchen, weil sie Negativerfahrungen gemacht haben, weil sie auf der Suche sind nach einem geschützten Raum. Welche anderen Motive konntest du sonst noch ausfindig machen? Sicherlich gibt es auch positiv konnotierte Begründungen oder Erwägungen, oder?
Ja, aber leider ist es nicht so, dass sich viele unbedingt oder vor allem für das jüdische Profil der Schule interessieren oder aus diesem Grund die Schule wählen. Also ich kann das jetzt, muss ich vielleicht einschränkend hinzufügen, natürlich nur für die jüdische Oberschule sagen, weil das war die Schule, die ich untersucht habe und wo ich auch speziell die Motive für die Wahl dieser Schule untersucht habe. Vielleicht ist das in Düsseldorf, München, Hamburg anders, aber hier in, man muss sich jetzt auch vorstellen, die jüdische Oberschule ist 1993 gegründet worden oder wieder gegründet, wieder eröffnet worden. Und das war natürlich auch der Knüller. Ja, es war total neu. Die Schule befindet sich im ehemaligen Osten, also in Berlin-Mitte. Jetzt muss man sich auch klar machen, dass es in der DDR keine Privatschulen gegeben hat, keine konfessionellen Privatschulen. Und insofern war das tatsächlich eine ganz, ganz spannende Schuloption, vor allen Dingen eben auch für Eltern aus der ehemaligen DDR, die hier natürlich auch gedacht haben, diese Schule, ja, die kommt gar nicht aus diesem DDR-Mief. Also das ist jetzt keine Fortsetzung unter neuen Vorzeichen, sondern es ist eben tatsächlich was gänzlich Neues, was anderes. Und das fand man spannend. Zusätzlich, ja, zu diesem spannenden Profil, auch das, also sozusagen das Judentum, ja, so ein bisschen als was Exotisches hat man das auch wahrgenommen und hat es deshalb sich auch mal angeschaut und dann ist natürlich in der Presse viel darüber berichtet worden und das hat Interesse, Neugierde ausgelöst. Also ein Motiv war tatsächlich, wow, hier gibt's was Neues, was Spannendes, was Horizonterweiterndes, durchaus auch. Und da möchten wir teilhaben, ja? Da möchten wir mitmachen. Das war das eine. Das andere muss man sich vorstellen, nach dem Fall der Mauer, nach der Wiedervereinigung und dem Beschluss, russischsprachigen Jüden und Juden Asyl zu gewähren in Deutschland, haben wir unglaublichen Anstieg an Zahlen gehabt. Ja? Also vorher hat es in Berlin die jüdische Grundschule gegeben, die ist 1986 gegründet worden. Und jetzt waren die ersten Kinder, wir haben ja in Berlin eine sechsjährige Grundschulzeit, die ersten Kinder waren am Ende ihrer Grundschulzeit angekommen. Und die Frage war, okay, haben wir genügend Leute, haben wir eigentlich genügend Kinder, um eine weiterführende jüdische Schule zu besuchen? Und mit der Emigration der russischsprachigen Jüdinnen und Juden war jetzt diese kritische Masse erreicht, dass man sich überlegt hat, oh ja, das könnte ja eigentlich klappen. Und nicht nur das könnte klappen, sondern wir brauchen für diese Kinder die Schule auch. Also dann war nochmal dieses Element, dass man gesagt hat, wir wissen ja, die wissen nichts vom Judentum.
Also ein identitätsstiftendes Moment sozusagen.
Genau, und dass man sie auch so ein Stück weit erziehen wollte, ja, also oder die Integration leisten wollte und zwar in die deutsche Gesellschaft und in die jüdische Gemeinschaft hinein. Und diese Überlegungen haben eben dann dazu geführt, die eine weiterführende jüdische Schule zu gründen. Und interessanterweise war das am Anfang gar nicht so einfach, aber die Familien zu überzeugen, ihre Kinder dorthin zu schicken, weil einige wurden abgeschreckt, weil es so neu war und haben gesagt, wir möchten hier nicht Teil eines Experiments werden, ja, eines Schulversuchs. Also wir schicken unsere Kinder lieber auf andere angesehene weiterführende Schulen. Und für die russischsprachigen Familien wurde es dann aber interessant, weil sie gesehen haben, hier ist im Prinzip eine Schule, die sich tatsächlich um uns kümmert und uns an die Hand nimmt und durch dieses hochkomplizierte deutsche Schulsystem lotst. Ja, und hier können wir vielleicht sogar hoffen, auf Russisch durch dieses System gelotst zu werden. Also Lehrerinnen und Lehrer zu finden, die unsere Sprache beherrschen, die uns verstehen, die auch unseren Bildungshintergrund kennen.
Also ja? Eine Art Heimat mitbringen und auch praktizieren.
Mehr, aber weniger eben im Jüdischen, sondern tatsächlich im russischen ukrainischen, ehemals sowjetischen. Also das war, glaube ich, wichtig, dass man, das Wort Heimat ist spannend an dieser Stelle. Also denn auch das zu reproduzieren vielleicht, was man in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion hatte und damit auch einem Statusverlust entgegenzuwirken. Weil viele sind gekommen und ihre Abschlüsse wurden nicht anerkannt und man ist in die Arbeitslosigkeit gerutscht. Und dann war natürlich die Frage, wie kann man unter diesen Bedingungen eigentlich eine gute Bildung für die Kinder sichern? Und da bot das tatsächlich eine Option. Mhm. Und dann hat man das sozusagen als eine Ausweichschule, wenn es im deutschen Schulsystem nicht klappt, wenn man zum Beispiel aufgrund fehlender Sprachkenntnisse keine Gymnasialempfehlung erhalten hat, dann war hier die jüdische Oberschule, die gesagt hat, aus Solidarität sozusagen, ja, wir nehmen eure Kinder trotzdem auf, ja, wir schaffen das schon. Und ich muss dazu allerdings auch noch einschieben, früher hatte die jüdische Oberschule ja die Option Realschule noch mit dabei. Das ist dann nach der Schulstrukturreform in Berlin, im Land Berlin abgeschafft worden.
Aber du hast jetzt schon ziemlich viele Facetten, sozusagen welche Bedeutung diese Schule haben kann, in einzelnen Biografien angedeutet und ausgeleuchtet. Decken sich die Erwartungen der Familie mit dem Selbstverständnis der Schulen oder der Schule? Gab's und gibt es auch Enttäuschungen wiederum?
Ich denke doch. Ich denke, es gibt Enttäuschungen und die hängen wahrscheinlich damit zusammen, dass man mit falschen Erwartungen oder vielleicht nicht falschen, aber verschiedenen Erwartungen an diese Schule herangegangen ist, beziehungsweise dass die Erwartungen, die die Gemeinde mit der Schule verknüpft hat, nicht auf die Erwartungen getroffen sind, die die Eltern oder die Familien an diese Schule gestellt haben.
An welchen Stellen konnte man das beobachten?
Zum Beispiel, dass eben die Lust und das Interesse auf die jüdischen Kernfächer überhaupt nicht so groß war, sondern dass es, und da kommen wir nochmal zurück zu der Frage des Statusverlusts zum Beispiel, zur Frage der Integration in Deutschland speziell, dass eben eine Schule all das auch garantieren soll und leisten soll. Also dass eine Schule vor allen Dingen erstmal eine exzellente Bildungseinrichtung sein soll und eben akademisch da Anforderungen erfüllen muss, um eben dem Nachwuchs das zu ermöglichen, hier in Deutschland anzukommen und es mal besser zu haben als die Eltern. Und deshalb gab es auch immer wieder Diskussionen, sind es nicht zu viele Hebräischstunden? Wer braucht schon Hebräisch? Was wollen wir damit? Das ist im Prinzip überhaupt nicht nützlich auf dem Arbeitsmarkt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Bibelunterricht und jüdische Religion, dass man immer auch die Nützlichkeitsfrage gestellt hat. Und ich denke, dass es durchaus auch schmerzhaft ist für die Gemeinde, wenn dann diese verschiedenen Erwartungen aufeinandertreffen, aufeinanderprallen.
Und die Frage auch des Profils sozusagen nochmal in Frage gestellt wird,
Ja,
wenn man
absolut
schon auf eine jüdische Institution, schulische Institution seine Kinder schickt, was daran ist jüdisch, da sind wir schon wieder bei dem Punkt. Aber außerhalb des Fachlichen gibt es ja dann doch etwas. Was macht denn den Unterschied zur Sozialisation in nicht-jüdischen Schulen aus, würdest du sagen? Hast gerade schon das schöne Beispiel mit dem Sportlehrer, der kein Jude ist, genannt, der eben dann ganz selbstverständlich Shabbat Shalom wünscht. Das ist ja ein Erfahrungsraum und eine kulturelle Identitätsgeschichte. Was ist es noch? Wo ist der Unterschied?
Wo ist der Unterschied? Das ist eine Riesenfrage. Ich denke, es ist tatsächlich das, was ich schon gesagt habe, eben, dass man da diesen Raum geschaffen hat, diesen mentalen, emotionalen, inhaltlichen Raum, in dem sich die Kinder und Jugendlichen bewegen können. Und ich finde es interessant. Einige haben mir gegenüber auch bemerkt, dass sie andererseits in so einer Blase gehalten worden.
Ein Stück die weit, nichts mit der Realität da draußen zu tun hat.
Ja, ein Stück weit auch weggerückt tatsächlich, ja. Und gleichzeitig aber aufgebürdet bekommen, als Aushängeschild, ja, für die jüdische Gemeinde zu fungieren, beziehungsweise eben immer ja, vorgestellt werden, ah, das sind Schüler der jüdischen Oberschule und auch die nicht-jüdischen Schüler und Schülerinnen da natürlich subsumiert werden, drunter, unter dieses Label.
Was ja auch nochmal eine interessante Erfahrung ist, sozusagen, als Mehrheitsgesellschaft da drin zu hocken.
Genau, und dann das repräsentieren müssen, wollen, ja. Also ich denke auch, dass sie sich gar nicht mal so schlecht fühlen unbedingt dabei, ne? Weil als Jugendlicher ist ja auch immer die Frage, Institution, Individuum, bin ich Teil einer Gruppe? Welcher Gruppe will ich Teil sein? Wo fühle ich mich zugehörig? Was ist spannend? Was ist für meine Individualität zum Beispiel auch spannend? Was möchte ich da annehmen? Ja, oder was weiß ich zurück? Und ich glaube, insofern kommt damit auch eine Last und eine Lust zu repräsentieren, ja, und bereitet einen vielleicht auch ganz gut darauf vor, wie sieht das aus in Deutschland, ja, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft als Jude, als Jüdin, ja, sich zu präsentieren, ja, oder befragt zu werden immer wieder und Rede und Antwort stellen zu müssen. Und das führt uns natürlich auch zu diesem Ungleichgewicht oder Unverhältnis in den Zahlen. Ne? Also es gibt jetzt 13 jüdische Schulen in Deutschland und so viele Anfragen von allgemeinbildenden Schulen oder anderen konfessionellen Schulen für Besuche, für Gespräch, für Austausch, und man kann das gar nicht alles erfüllen. Und ich glaube, dass das die Schülerinnen und Schüler auch spüren, ja, welcher Bedarf da ist und welcher Anspruch gestellt wird, und dass es eben dieses Unverhältnis, diese Unverhältnismäßigkeit dazu tragen.
Die Auseinandersetzung von einer anderen Seite eben mit auch Dingen, die da heißen können, Exotisierung zum Beispiel oder Tabuisierung, über was wird gesprochen, wie wird über was gesprochen, wie sehr werden jüdische Positionen und Perspektive überhaupt ja mit eingebracht in unterschiedliche Diskussionen. Was läuft denn strukturell an nicht-jüdischen Schulen, würdest du sagen, anders? Und welchen Einfluss hat es auf die Schule, wenn die Schule nicht jüdisch ist oder auch nicht eine Infrastruktur offenbaren kann, die auch jüdischen Kindern im Speziellen einen, ich will es mal nennen, Wohlfühlraum bieten kann?
Du meinst, welchen Einfluss hat es auf jüdische Schülerinnen
auf
und
jüdische
Schüler?
Auf jüdische Schülerinnen und Schüler, wenn es das eben nicht gibt. Was hast du da für Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen einsammeln können?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich tatsächlich und kommt auf die jeweilige Persönlichkeit auch an. Es gibt natürlich jüdische Kinder und Jugendliche, die sehr stark sind auch, ja, und sehr gefestigt in ihrer Identität und die kein Problem haben damit, sich auch zu reiben, ja, oder Rede und Antwort zu stehen und immer wieder befragt zu werden zu den einschlägigen Themen, ja. Also wir hatten das am Anfang, ne, wird man da immer zitiert, wenn es um Shoah geht, wenn es um Israel geht zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die das nicht gut aushalten können. Und ich glaube, da strukturell, ich kann dazu keine Aussage treffen. Ich weiß nicht, ich habe das nicht untersucht, wie das ist. Ich denke, dass es auch tatsächlich kontrastreich wäre, mal zu schauen, okay, wie verläuft eigentlich die Schulzeit für jüdische Kinder und Jugendliche an nicht-jüdischen Schulen, dass man auch dazu mal eine groß angelegte Studie macht. Was ich durchaus abgefragt habe, beziehungsweise was mir die ehemaligen erzählt haben, ist, wenn sie von einer nicht-jüdischen Schule auf eine jüdische Schule eben gewechselt sind und dann dort die Unterschiede. Ja, und dann hat es aber trotzdem auch sehr viel mit dem Charakter einer Privatschule zu tun, ja, der dann auch nochmal sich anders auswirkt. Also dass es tatsächlich sich um ein viel kleineres Schulkollektiv handelt, dass die Betreuung natürlich ein Stück weit besser ist, einfach weil eben die Klassen kleiner sind, ja, oder weil die Lehrer, wie das an sehr, sehr vielen staatlich anerkannten Ersatzschulen der Fall ist, sich natürlich auch identifizieren mit dem Profil, mit dem Auftrag der Schule und sich dementsprechend besonders einbringen, als das in der staatlichen Schule der Fall ist. Auch nicht überall, aber ne, manchmal. Und aber das, also ich scheue mich davor, so eine generelle Aussage zu machen, was die strukturellen Unterschiede sind. Also
das hängt natürlich auch ganz viel mit dem entsprechenden Lehrpersonal zusammen. Ne? Das sind natürlich auch sehr individuelle Erfahrungen. Sandra Anusiewicz-Bär, du hast gerade schon erzählt, 1986 ist die jüdische Grundschule in Berlin gegründet worden, die Heinz-Galinski-Schule, 1993 die jüdische Oberschule Moses Mendelssohn. Überhaupt jüdische Schulen in Deutschland, wann ging diese Bewegung der Gründungen los?
Ja, man muss das verorten in die Zeit des 18. Jahrhunderts, in die Zeit der Haskalah, der jüdischen Aufklärung. Und ich nenne es jetzt mal der Verbürgerlicherung der jüdischen Gemeinschaft und diesem Bestreben eben durch Bildung in der Gesellschaft anzukommen oder Teil der Gesellschaft zu werden und auch aufzusteigen. Da sind tatsächlich auch viele Sachen zusammengekommen. Auf der einen Seite auch die Bemühungen oder das Bestreben des preußischen Staates zum Beispiel, die jüdischen Untertanen, ja, zu guten und vor allen Dingen auch nützlichen Bürgern heranzubilden. Und wie macht man das, wenn nicht eben über Bildung und Schulbildung? Und vorher war das jüdische Schulsystem, oder ich möchte gar nicht von Schulsystem sprechen, aber jüdische Schulen waren autonom, die jüdische Gemeinschaft in Preußen, die ja konnten ihre Schulen, die Chederim, ja, das Cheder, selbst organisieren, und die anderen Schulen standen unter der Aufsicht der Kirche, und das hat sich dann im 18. Jahrhundert schrittweise verändert. Und dann war auch den jüdischen Aufklärern oder einigen von ihnen daran gelegen, armen jüdischen Jungen eine Ausbildung zu verschaffen, damit sie wiederum nützlich dann werden.
Also eine weltliche Ausbildung und Bildung zu genießen.
Genau, und dann eben dieses aufklärerische Moment, ja, tatsächlich auch. Also diese Dinge sind zusammengekommen, der preußische Staat und tatsächlich die Interessen, ganz knallharte Interessen des preußischen Staates, der Wunsch, in Teil der Gesellschaft zu werden, und dann eben auch die Bestrebung, ja, arme jüdische Jungen aus dieser Armut herauszuführen. Und dann hat es, dann ist es zur Gründung der ersten, man nennt es modernen jüdischen Schule gekommen, 1778, zur jüdischen Freischule hier in Berlin. Man sagt ganz oft, es ist ein Projekt der Maskilim gewesen, der jüdischen Aufklärer, aber es gab eben auch diese utilitaristischen Gründe oder von den Philanthropen, ja, von Friedländer und Daniel Itzig. Und man hat eben bei dieser jüdischen Freischule, so wie du es jetzt auch schon gesagt hast, dann auch moderne Inhalte, ja, vor allen Dingen vermittelt und nicht die religiösen Inhalte. Ja. Darauf lag nicht das Hauptaugenmerk.
Und wenn wir jetzt einen ganz großen Sprung machen, ich erinnere mich, in meiner Kindheit hörte ich in den 80er Jahren eigentlich zum ersten Mal in der Bundesrepublik Deutschland von Schulgründungen, jüdischen Schulgründungen. Ist das richtig? War das so ein Schwung, wo das dann so losging mit diesen wiederbelebten Schulgründungen?
Ich würde das eigentlich in eine spätere Zeit datieren, weil du hast die erste Schulgründung nach der Shoah, nach dem Zweiten Weltkrieg, war 66 in Frankfurt. Und dann hat es nochmal 10 Jahre gedauert, bis in München die jüdische Grundschule gegründet wurde. Und dann eben nochmal 10 Jahre sozusagen, also 66, 76, 86, ja, in Berlin die jüdische Grundschule. Und das war es für lange Zeit. Und dann haben wir 93 die jüdische Oberschule in Berlin. Und dann geht das ja los, ja, dann mit den Kontingentflüchtlingen und dass tatsächlich eben diese kritische Masse entsteht und wirklich ein Bedarf gesehen wird.
Ja. Und auch zahlenmäßig machte es dann tatsächlich Sinn.
Genau, genau. Ja. Und in Frankfurt war es ja so, dass die Schule eigentlich sehr lange Zeit nur bis zur 9. Klasse ging und dann mussten die Schüler wechseln, wenn sie eben Abitur machen wollten. Und das ist jetzt auch ausgebaut worden, also mit gymnasialer Oberstufe. Und jetzt haben wir in verschiedenen Städten eben Grundschulen und teilweise auch erweiterte Schulen. Aber diese Gründung, die sind alle dann erst in den 2000er Jahren gewesen. Also es hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Und auch jetzt sind wir erst bei 13 Schulen.
Ja, und du wiederum leitest seit 2013 das Zacharias-Frenkel-College an der Universität Potsdam. Das ist eine Ausbildungsstätte für konservative Masorti-Rabbinerinnen und Rabbiner in Berlin. Ich würde dich gerne zum Schluss fragen, wie hat sich das Verständnis gegenüber jüdischer Bildungsinstitutionen in Deutschland in den letzten Jahren gewandelt? Welche Beobachtungen machst du da? Ist das schon eine Selbstverständlichkeit, dass es eben 13 jüdische Schulen gibt, dass es eben auch solche akademischen Ausbildungsstätten gibt?
Also, ich würde auf keinen Fall von der Selbstverständlichkeit sprechen und vor allen Dingen, weil es mit so viel Anstrengung verbunden ist und nach wie vor es an vielem auch fehlt, allen voran an jüdischen Pädagoginnen und Pädagogen. Also da ist der Markt tatsächlich leer und was wir brauchen, denke ich, ist auch im Wissenschaftsbereich. Also es braucht viel mehr jüdische Erziehungswissenschaftlerinnen, eben Pädagogen in allen möglichen Bereichen, die sozusagen dieses ganze weite Feld, was mir nicht gelungen ist zu definieren am Anfang, ja, dieses ganze weite Feld studieren, untersuchen und Prämissen dafür formulieren. Ja? Was wollen wir eigentlich? Warum gründen wir denn diese Schulen? Warum braucht es denn unbedingt jüdische Schulen? Vielleicht ist es gar nicht notwendig oder was wollen wir damit erreichen? Ja? Für wen sind diese Schulen? Wer schickt seine Kinder auf diese Schulen? Und da gibt es noch so viel, denke ich, zu klären. Wirklich einen enormen Klärungsversuch. Und wenn ich muss dann immer wieder dran denken, als diese jüdische Freischule, die 1778 gegründet wurde, die ist ja dann Gemeindeschule geworden, 1824, glaube ich. Und dann hat Leopold Zuns diese Schule geführt. Und Leopold Zuns hat dann 42 eng beschriebene Folioseiten abgeliefert mit dem Programm für diese Schule. Was soll dort gemacht werden, inhaltlich? Und als Heinz Galinski sich beim Berliner Senat beworben hat, eine weiterführende jüdische Schule zu gründen, nach der jüdischen Grundschule hier in Berlin, hat er einen Satz geschrieben, hat gesagt, wir sind der Meinung, dass jüdische Schulbildung nach der 6. Klasse nicht abgeschlossen ist, sondern weitergehen soll. Und dieser Unterschied zwischen 42 Folioseiten und zwischen diesem einen Satz und natürlich heute, wenn man jüdische Schulen gründet, hat man ein Programm und man schreibt dann schon viel mehr, aber nicht so, ja, wie im frühen 19. Jahrhundert. Und ich denke, dass da gibt es noch unheimlich viel zu tun. Und das ist aber an uns. Also ich glaube, wir sind da in der Pflicht und wir brauchen mehr Leute, die sich dafür interessieren tatsächlich, also die das wollen. Ja, es ist ja auch nicht so, dass die Rabbinerseminare überschwemmt werden von Bewerbungen und wir können uns kaum retten, sondern es braucht tatsächlich Leute, die das wollen, die ihre Aufgabe, ihre Passion, und Bildung geht nur mit Passion, in diesem Bereich sehen und da was verändern wollen.
Dr. Sandra Anusiewicz-Beer, ich danke dir sehr für das Gespräch, das wir im Rahmen unserer Podcast-Reihe Lernen am unsicheren Ort geführt haben. Dir alles Gute.
Danke, Shelley.